Blackbird von den Beatles, hier in einer Bearbeitung für Tenor und Kammerorchester und, Sie haben es zwitschern hören, The Blackbird himself, die Amsel. Pâté de Merle, Amselpastete also, gehörte neben kaltem Huhn und Linsensalat zu Napoleons Lieblingsspeisen, auf die er auch bei seinen Feldzügen nur im Notfall verzichtet haben soll. Wohl eine geschmackliche Kindheitserinnerung, denn auf Korsika galt Amselpastete noch bis vor wenigen Jahren als ausgesprochene Spezialität. Aber auch wenn nicht alles, woran Napoleons Herz hing, bis heute Bestand hat, so hat er doch erstaunlich viele Spuren hinterlassen, auch in unserem ganz alltäglichen Leben. Was ist geblieben von Napoleon? Darüber spreche ich jetzt mit dem Mannheimer Historiker Professor Erich Pelzer. Guten Morgen, Herr Pelzer.
Guten Morgen.
Herr Pelzer, wo wir gerade schon beim Thema Essen waren, ohne Napoleon keine Konservendose, oder?
In der Tat, in unserem alltäglichen Leben haben wir Überbleibsel aus der Napoleonzeit, wie zum Beispiel das Einwegglas von einem Konditor und Koch namens Nicolas Appert, dem es als erster gelang, Lebensmittel zu erhitzen und luftdicht abzuschließen.
Und das hatte Napoleon tatsächlich auch als Wettbewerb ausgeschrieben. Also er wollte, um seine Armee zu ernähren, haltbare Lebensmittel haben, ne?
Ja, also 1810 schrieb er, wurde ein Preisausschreiben ausgeschrieben und das hat dieser Herr Appert gewonnen. Und daraufhin wurde dann sozusagen dieses Einwegglas erstmals kreiert und später auch noch die Blechdose und die Kondensmilch gehen auf Appert zurück. Also hiermit war für längere Feldzüge die Möglichkeit gegeben, Nahrungsmittel zu konservieren und den Soldaten dann in den Pausen zur Verfügung zu stellen.
Für seine Feldzüge und Soldaten hat Napoleon also manches initiiert. Die Platanenalleen zum Beispiel, die unser Frankreich-Bild ja bis heute prägen. Was hat's denn damit auf sich?
Die Platanenalleen wurden extra von Napoleon angelegt, um die Straßen der Soldaten sozusagen einzurichten. Wir haben selbst in Paris, in der Hauptstadt, noch, glaube ich, über 40% Platanen, die dort stehen. Als Erkennungszeichen, sozusagen als Heimatgefühl, wurden hier Straßen immer mit Bäumen und vorzugsweise mit Platanen bepflanzt.
Ja, auch ganz konkret, um den Soldaten dann Schatten ein bisschen zu gewähren. Also auf diesen langen Märschen, wenn sie dann halt irgendwo hinmarschieren muss.
Das ist natürlich auch ein Grund gewesen, um hier das Marschieren angenehmer zu machen.
Die optische Telegrafie ist ja auch eng mit Napoleon verbunden. Kann man sagen, dass er einen besonderen Sinn hatte dafür, Neuerungen zu fördern oder zu nutzen?
Ja, das war natürlich völlig in Napoleons Interesse, die Informationskanäle zu modernisieren. Und hier war es vor allen Dingen ein Claude Chappe, der zusammen mit seinen Brüdern den optischen Telegrafen erfunden hat. Und in ganz Frankreich wurden Verbindungsnetze hergestellt, von Paris aus in alle Regionen. Aber es wurde auch eine Linie sogar noch unter Napoleon von Lyon nach Venedig hergestellt und von Lille nach Amsterdam. Das hat natürlich einen bestimmten Grund. Napoleon wollte ja 1804 eine Invasion nach England wagen. Vor diesem Hintergrund wurden jetzt Nachrichten sehr viel schneller übertragen, innerhalb von Stunden. Und wurde dann natürlich auch für Geheimdienstnachrichten genutzt.
Ja, die Vermessung der Welt, auch so ein Ziel der damaligen Zeit, mit strategischer Relevanz natürlich. Und durch Napoleons Expansionsdrang wurden auch die neuen metrischen Maße, die mit der Französischen Revolution eingeführt wurden, ziemlich schnell in andere Regionen etabliert, oder?
Ja, Frankreich ist ja der Erfinder sozusagen des Meters. Es kommt von der französischen Aufklärung her, diese Mathematisierung, diese Kartografierung, dieses abstrakte Denken, das ist sehr typisch und das hat Napoleon sich zunutze gemacht, um hier die auch vor allen Dingen in den neu eroberten Gebieten eine einheitliche Struktur zu schaffen und alte Wegmarken wegzumachen und ein einheitliches System zu erschaffen.
Ja, einheitliche Systeme. Ohne Napoleon gibt es auch kein 4711 oder zumindest nicht mit diesem Namen, ne?
In der Tat, die Nummer 4711 geht auf eine Konskriptionsnummer zurück. Das heißt, in diesem Haus in der Glockengasse in Köln wurde ein Soldat einberufen oder mehrere Soldaten einberufen. Und das wird dann zum Markenzeichen für eine Weltmarke. Wenn man so will, aus Aqua Mirabilis wurde dann Kölnisch Wasser oder Eau de Cologne.
Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Napoleon auch so ein Virtuose in Eigen-PR war. Informationssteuerung und Kontrolle waren ihm ja extrem wichtig. Welche Techniken hat er denn dafür noch genutzt?
Der Mythos Napoleon ist nicht von der Nachwelt erschaffen worden, sondern der Mythos Napoleons wird von ihm selbst kreiert, seit dem Italienkrieg 1796. Und auf seinen Feldzügen nimmt er Schriftsteller mit, Publizisten, Maler, die ihn ins Bild setzen. Propaganda und Inszenierung via politischer Bilder, die kreieren den Napoleon-Mythos von Beginn an. Der Hintergrund ist natürlich, dass er äußerst manipulativ vorgeht und über diese Macht der Bilder, die auch Bilder der Macht sind, natürlich eine Öffentlichkeit erreichen will, um sich selber in den besten Farben zu zeichnen.
Ja, die Bilder, wie er auf dem Pferd über die Alpen reitet, das sind natürlich auch sehr komponierte und ich glaube, er ist eigentlich mit auf einem ganz normalen Pferd, einem Esel vielleicht sogar über die Alpen, aber das war auf jeden Fall nicht so ein Schlachtross, wie es dann in dem Gemälde aussieht auch. Das ist natürlich auch alles idealisiert, ne?
Natürlich, das sind konstruierte Bilder. Das Pferd fliegt ja förmlich über die Alpen und damit wollte er sagen, dass selbst Gebirgsbässe kein Hindernis für Eroberungen oder für Vermessungen eines neuen Raums sind.
Ja, hat Napoleon mit seiner Art zu herrschen und sich zu inszenieren vielleicht sogar auch eine Art Modell geschaffen, das später von anderen Herrschern kopiert wurde?
Ja, das ist natürlich diese Ästhetisierung des schönen Scheins. Dahinter stand aber eine ganz widersprüchliche Wirklichkeit. Es sind ja mehrere Rollen, die er einnimmt. Mal Feldherr, mal Regierungschef, mal Staatsmann. Aber er war auch Schriftsteller. Das ist von den Historikern lange vernachlässigt worden. Mit den Armee-Bulletins kommuniziert er permanent mit dem Volk. Also er führt einen Dialog. Er versucht, den Soldaten und den Unterdrückten Völkern und den Franzosen zu erklären, welche Art von Krieg er führt. Das ist natürlich eine Machart, wenn man so will, eine mediale Inszenierung, die nach ihm Monarchen übernommen haben oder auch, wenn man so will, heute Autokraten.
Könnte man ihn auch so als Prototyp eines Populisten interpretieren?
Das heute vielfach benutzte Wort Populismus würde ich nicht so verwenden. Er war einer, der natürlich immer Angst um seine Legitimität haben musste. Viele Monarchen nannten ihn ja bis zum Schluss ein Usurpator. Ja. Die Legitimität und der Versuch, sich immer in Szene zu setzen, sind das eigentliche Problem, was Napoleon seit seiner Herrschaft immer wieder wo Napoleon immer wieder mit zu tun hatte.
Ja, er hat, um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was geblieben ist, er hat ja quasi in seinen Verwaltungsreformen so vieles angestoßen, was auch heute tatsächlich noch sich in der französischen Gegenwart wiederfindet. Also das ganze Verwaltungssystem mit Präfekten, Code Civil, haben wir vorhin auch schon mal drüber gehört. Ich glaube, fast die Hälfte der Artikel sind auch noch heute in Frankreich gültig. Was gibt's denn da noch?
In der Tat, das Präfektensystem ist geblieben, die ganze territoriale Umstrukturierung, auch die institutionelle Umstrukturierung, wenn man so will, auch die mediale Inszenierung von Präsidenteneinführungen in der 5. Republik haben noch immer das Muster der napoleonischen Herrschaft und nicht nur sozusagen durch die Denkmäler, die seinen militärischen Ruhm in Paris anzeigen, wie der Triumphbogen oder die Säule auf der Place Vendôme mit der Napoleon-Statuette von Chaudet auf der Spitze. Das alles sind noch Markierungen, sind Erinnerungskontexte, die an diese Zeit erinnern sollen.
Jetzt ist aber nicht nur in Frankreich so, dass Napoleon sich irgendwie auch überall durchschlägt. Der Historiker Thomas Nipperdey hat in seiner berühmten Geschichte der Deutschen geschrieben, am Anfang war Napoleon. Wie hat er das denn gemeint?
Am Anfang war Napoleon, heißt nach Nipperdey, dass nicht die Deutschen selbst zu ihrer Nation und später auch zu ihrer Einheit gefunden haben, sondern die Anstoßkraft von Napoleon war die entscheidende, dieser Reformimpuls, der mit Napoleon nach Deutschland kam, die Kodifizierung des Rechts, die Abschaffung der Zünfte, die inneren Zollschranken fielen etc. Es wurde ein einheitlicher Wirtschaftsraum, der dann auch durch die Kontinentalsperre nochmal nach außen hin abgeschirmt wurde. Das ist eine neue Perspektive, die für Deutschland dann eine große Wirkung entfaltet.
Stimmt, am Anfang war Napoleon, gilt wohl für mindestens einen großen Teil von Europa. Und Victor Hugo hat 1827 geschrieben, toujours Louis, Louis partout. Also Napoleon ist überall und tatsächlich scheint es so, als wäre er auch heute noch an ganz, ganz vielen Stellen. Über einige dieser Punkte, an denen er zu finden ist, habe ich mit dem Mannheimer Historiker Professor Erich Pelzer gesprochen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.